Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Selbstmordattentäter von Stockholm ist offenbar identifiziert. Die Ermittler sind so gut wie sicher, dass es sich um einen gebürtigen Iraker handelt, der als Kind mit seinen Eltern nach Schweden gezogen war und in Großbritannien studierte. Es wird vermutet, dass er mehrere Helfer hatte. Die Ermittlungen deuten auch darauf hin, dass der Anschlag eigentlich an einem noch belebteren Ort geplant war. Einer der Sprengsätze zündete aber zu früh.
Bilder einer Überwachungskamera, die heute auftauchten. Sie zeigen die Drottninggattern, Ecke Brüggergattern, als der Attentäter sich in die Luft sprengt. Die Passanten rennen davon, der Täter, ein Mann mit irakischen Wurzeln und schwedischem Pass. Taimer Abdulwahab Al-Abdali, 28 Jahre alt. Seine Eltern leben in Südschweden, er selbst studierte die letzten Jahre in England. Für den Geheimdienst ein Unbekannter. Die Sicherheitspolizei hat mir bestätigt, so der Staatsanwalt, dass es bei diesem Mann überhaupt nichts gibt, gar keine Vorwarnungen. Der Täter trug einen Bombengürtel, dazu einen Rucksack mit einer Bombe und etwas, das einem Schnellkochtopf ähnelt. Das berichten die Ermittler. Sie gehen davon aus, dass der Mann Unterstützer hatte. Jemand, der ihm vielleicht geholfen hat, die Bomben zu bauen oder ihm erklärt hat, wie er das machen soll und ihn inspiriert hat. Den Rückzug der schwedischen Truppen aus Afghanistan forderte der Attentäter in einer Bekennermail. Die Politik lässt sich davon nicht irritieren. Wir nehmen das eher ruhig. Wir müssen sehen, welche Schlüsse wir ziehen werden. Aber sie werden keinen Einfluss auf unsere Außen- oder Innenpolitik haben. Die schwedische Polizei bekommt nun Unterstützung aus Amerika. Das FBI hat 7 Bombenexperten nach Stockholm geschickt.
In Großbritannien lebte der Attentäter als unauffälliger Familienvater. Gleichzeitig propagierte er im Internet einen islamistischen Staat. In der Moschee seiner Gemeinde fiel er schon vor 3 Jahren durch extremistische Parolen auf. Die Polizei wurde davon aber nicht verständigt.
Das Dunkel um seine Herkunft hat sich ein wenig gelichtet am heutigen Tag in Großbritannien. Hier hat er gewohnt, Taimer Al-Abdali, mit Frau und 3 Kindern. In Luton, einer muslimisch geprägten Kleinstadt, eine Stunde nördlich von London, einer Stadt, die wiederholt mit radikalen Islamisten zu kämpfen hatte. Hier trafen sich die Bomber des 7. Juli 2005. Und als 2009 Soldaten aus Afghanistan heimkehrten, kam es am Rande zu Auseinandersetzungen mit radikalen Muslimen. Auch Al-Abdali war hier als politischer Fundamentalist bekannt. 2007 kam es hier zu Streit um seine Ansichten. Nachdem ihm die Gemeinde ein verdrehtes Weltbild vorwarf, stürmte er aus der Moschee.
Did I spend enough time with him?
Ich frage mich heute natürlich, habe ich genug Zeit mit ihm verbracht? Hätte ich das öffentlich machen sollen? Im Nachhinein ist es schwer zu sagen, was das Beste gewesen wäre. Al-Abdali blieb ansonsten unauffällig. Der 28-Jährige, der an der Universität in Luton Sporttherapie studierte, hat offenbar ein Doppelleben geführt. Die Nachbarn jedenfalls kannten ihn als einen anderen. Er war ein guter Nachbar. Ich verstehe das nicht. Zur Stunde ist unklar, ob Al-Abdali weitere Helfer hatte. Die britische Polizei hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet.
Der runde Tisch Heimerziehung hat seinen Abschlussbericht vorgelegt. Er schlägt einen mit 120 Millionen Euro ausgestatteten Fonds vor. Aus ihm sollen frühere Heimkinder entschädigt werden, die in den 50er und 60er Jahren geschlagen und missbraucht wurden. Der Großteil des Geldes ist für Therapien und Mietzuschüsse vorgesehen, der Rest geht in einen Rentenfonds. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger sprach von einem angemessenen Ergebnis. Betroffene kritisierten die Hilfen als völlig unzureichend.
Man habe erreicht, was menschenmöglich war, sagte Antje Vollmer heute, 2 Jahre nach Einrichtung des runden Tisches. Der nun geplante Hilfsfonds soll für Folgeschäden bei Heimkindern aufkommen, für eine Therapie zum Beispiel. Damit, so Vollmer, hätten sich Staat und Kirche zu ihrer Verantwortung bekannt.
In der Heimerziehung der frühen Bundesrepublik gab es sehr viele Orte des Bösen. Und deswegen sind wir sehr bald, und das hat sich für die weitere Verhandlung als Segen herausgestellt, zu der Idee der kollektiven Verantwortung gekommen.
Kritik kam von den Opfern, von ehemaligen Heimkindern wie Hannelore Abraham. Sie findet die Summen beschämend niedrig und will nicht Bittstellerin sein, fordert deshalb Entschädigungen für alle Heimkinder, pauschal, ohne Einzelfallprüfung.
Ich muss sagen, ich bin einfach maßlos enttäuscht. Ich hätte von Frau Vollmer als Theologin etwas anderes erwartet. Mehr Menschlichkeit.
Vergeblich hatten die Opfervereine Einmalzahlungen von 54.000 Euro gefordert oder monatlich 300 Euro Opferrente. Einige Vertreter wollen jetzt klagen. Er hatte am runden Tisch zwar zugestimmt, aber nur, um am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen.
Wir haben nicht alles, aber wir haben viel erreicht. Und der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach.
In den 50er und 60er Jahren lebten 800.000 Heimkinder in der Bundesrepublik. Experten schätzen, dass etwa 30.000 von ihnen oft systematisch gedemütigt und misshandelt wurden. Bisher haben sich aber erst 2.500 Opfer bei den verschiedenen Anlaufstellen gemeldet.
Die FDP diskutiert weiter über den Zustand der Partei. Die Berliner Zentrale bemühte sich heute, Angriffe auf Parteichef Westerwelle abzuwehren. FDP-Generalsekretär Lindner sagte nach einer Präsidiumssitzung, statt mit öffentlicher Selbstbeschäftigung müsse die FDP mit Regierungsarbeit punkten. Hintergrund sind Äußerungen des schleswig-holsteinischen Fraktionsvorsitzenden Kubicki, der seiner Partei einen desolaten Zustand bescheinigt hatte.
Seine Attacke ist scharf und der Angriff zielt direkt auf die Spitze der FDP, auf Parteichef Westerwelle. Wolfgang Kubicki lässt nicht locker, er kritisiert.
Die Tatsache, dass seit über einem halben Jahr auf die desaströsen Umfragewerte nicht oder nicht angemessen reagiert wird, die Tatsache, dass es keinen Ansatz von Selbstkritik gibt, sondern nur die Erklärung weiter so und die Erfolge werden sich einstellen, was ich nicht glaube.
Der Parteivorsitzende selbst wollte sich dazu heute nicht äußern. Er verweist auf den Generalsekretär. Und der beeilt sich, den Parteichef aus der Schusslinie zu holen. Das Präsidium habe die Kritik zurückgewiesen. Retourkutsche.
Einhellig war die Auffassung, dass die Kritik von Wolfgang Kubicki maßlos ist und wenig stilsicher.
Festakt, 20 Jahre gesamtdeutsche FDP-Fraktion am Nachmittag in Berlin. Die Stimmung ist gedämpft, man gibt sich zugeknöpft, meidet die Kameras. Kann er die Kritik verstehen?
Nein.
Andere werden deutlicher und auch kritischer.
Wir haben Erfolge, wir verkaufen sie nicht gut genug, das ist in der Tat so. Da muss sich vieles ändern, aber es hilft nichts, nur zu meckern.
Denn die FDP derzeit im Umfragetief muss nächstes Jahr 7 Landtagswahlen bestehen. Keine Frage, Guido Westerwelle hat schon etliche Stürme überstanden. So angeschlagen wie derzeit war er allerdings noch nie. Mit Spannung wird jetzt erwartet, ob er beim Dreikönigstreffen im Januar offensiv um seine Position als Parteichef kämpfen und erneut seine Kandidatur erklären wird.
Italiens Regierungschef Berlusconi kämpft um die Zukunft seiner Mitte-Rechts-Regierung. Morgen muss er sich einem Misstrauensvotum der Opposition stellen. Nach einem Streit mit seinem früheren Verbündeten Fini, dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses, hat Berlusconi dort keine sichere Mehrheit mehr. In einer Regierungserklärung schlug er heute versöhnliche Töne an und warb um Unterstützung.
Politik und Show, sie liegen für Silvio Berlusconi stets eng beieinander. Ich bin heute heiter und zuversichtlich. Und so spielt er in der größten Bedrängnis seiner politischen Karriere die Rolle des selbstsicheren Kraftmenschen. Dies Bild von ihm soll bleiben. Der Mann, der sein Volk versteht und der erwartet, dass das Italiens Parlamentarier so wie er sehen. Und hier im Senat, wo seine Mehrheit sicher ist, gab er denn auch am Vormittag gelassen den Staatsmann. Die Krise der Politik, der Finanzmärkte, der Wirtschaft, der Gesellschaft können nur eine Lösung haben. Berlusconi muss im Amt bleiben, so Berlusconi. Und als Showmensch war sogar die Wahl seiner Krawatte nicht zufällig. 150 Jahre Einheit Italiens, so das Monogramm, nach dem Motto Italien, das kann nur Berlusconi. Ganz anders sieht das sein früherer Parteifreund und seit Wochen schärfster Gegner, Gianfranco Fini. Berlusconis Politik habe die öffentliche Moral und die Institutionen des Landes zerrüttet. Und so brachten Finis Anhänger, ungewöhnlich genug, gemeinsam mit der Mitte-Links-Opposition die Misstrauensanträge ein. Es ist nur das Ende der Ära Berlusconis, zum Glück nicht das Ende Italiens. Und vor wenigen Minuten trat Berlusconi selbst vor die Abgeordneten. Er kämpft um sein politisches Überleben. Er bietet eine Öffnung seiner Politik zur Mitte hin an und eine Änderung des verhassten Wahlrechts und neue Reformen.
Die Außenminister der EU dringen auf die Fortsetzung der Nahostfriedensgespräche. Bundesaußenminister Westerwelle sagte bei einem Treffen in Brüssel, das schlechteste Ergebnis wäre es, wenn die Verhandlungen endgültig abgebrochen würden. Die USA hatten Israelis und Palästinenser nach dem Scheitern direkter Gespräche aufgefordert, Kernfragen in indirekten Verhandlungen zu lösen. Größter Streitpunkt ist zurzeit der Bau jüdischer Siedlungen im Westjordanland.
Es wird weitergebaut. Der Ausbau der Siedlungen im Westjordanland ist der israelischen Politik so wichtig, dass nicht einmal mehr die USA sie daran hindern wollen. In Europa wächst damit die Sorge, dass das größte Hindernis für den Friedensprozess in Nahost unüberwindbar wird.
Siedlungspolitik heißt, dass man baut auf einem Territorium, was einem nicht gehört. Und das ist eine Provokation, eine permanente Provokation. Das kombiniert mit Mauern, die aufgerichtet werden, das führt nicht zu einer Lösung, zu einer Zwei-Staaten-Lösung, die Amerikaner wollen und die wir wollen.
Wir sind enttäuscht, dass die Israelis den Siedlungsstopp nicht verlängert haben. Aber wie auch immer, wir müssen dafür sorgen, dass es weitergeht. Die größte Sorge der europäischen Außenminister ist, dass jetzt im Nahen Osten alle Gesprächsfäden reißen. Die Palästinenser hatten die Verhandlungen davon abhängig gemacht, dass Israel den Ausbau seiner Siedlungen stoppt.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass dieses derzeit nicht erfolgt. Und umso wichtiger ist es, dass jetzt diese Friedensgespräche nicht abgebrochen werden, sondern dass man weiter die Chancen auch sucht und auch nutzt.
Europa ist von Israel enttäuscht, aber Druck ausüben wird es nicht, obwohl bei manchen die Neigung dazu wächst. Doch das verhindern vor allem Deutsche, Tschechen und Niederländer. Dennoch zahlt Israel schon einen Preis. Seit langem wünscht es sich eine Aufwertung seiner Beziehungen zur EU. Doch dieser Schritt ist vorerst in weite Ferne gerückt.
Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg hat überraschend die deutschen Bundeswehrstandorte Mazar-i-Sharif und Kunduz in Nordafghanistan besucht. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau und den Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, McAllister und Böhmer.
Die Guttenbergs wollten den Soldaten und Soldatinnen persönlich Weihnachtswünsche überbringen und ihnen Anerkennung für ihren gefährlichen Dienst zollen, erklärte das Verteidigungsministerium. Erstmals reiste die Frau eines Ministers mit nach Afghanistan. Das Ehepaar war gemeinsam mit Bundeswehrsoldaten auch Gast in einer deutschen Talkshow, die in Mazar-i-Sharif aufgezeichnet wurde. SPD, Grüne und Linkspartei kritisierten die Reise als unangemessen und als Selbstinszenierung.
Der iranische Außenminister Mottaki ist überraschend entlassen worden. Präsident Ahmadinejad nannte dafür keine Gründe. Beobachter vermuten als Hintergrund Meinungsverschiedenheiten. Mottaki hatte im Streit um das iranische Atomprogramm Verhandlungsbereitschaft mit dem Westen signalisiert. Ahmadinejad blieb dagegen bei seiner Ablehnung. Außerdem gilt Mottaki als Unterstützer von Parlamentspräsident Larijani, einem der prominentesten Kritiker von Ahmadinejad. Schnee und Eis haben erneut zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt, etwa in der vergangenen Nacht auf der A44 zwischen Dortmund und Kassel. Am Tag setzte im Norden Schneefall ein, sodass Autofahrer vor allem im Berufsverkehr erhebliche Probleme hatten.
Bis zu 100 Verkehrsunfälle, das ist die Bilanz des späten Nachmittags in Hamburg. Spiegelglatte Straßen machten den Autofahrern zu schaffen. Die Polizei gab eine Glättewarnung für die ganze Region heraus. Schon in den frühen Morgenstunden rutschte ein Bus in der Nähe von Rottweil in Baden-Württemberg auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer dieses Kleinwagens starb bei dem Unfall. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Es war spiegelglatt. Der Räumdienst war hier gerade auch unterwegs. Der war noch an der Einsatzstelle hier und hat auch geholfen und hat hier Sofortmaßnahmen gemacht.
Auf der A9 in der Nähe von München kippte ein LKW um. Es entstand ein kilometerlanger Stau. In einer spiegelglatten Kurve in Gera rutschte ein Tiertransporter von der Straße. Mehrere Schweine mussten von der Feuerwehr wieder eingefangen werden. Auch Plön in Schleswig-Holstein wurde von den Schneemassen nicht verschont.
Mit dem Schnee hatten wir ja lange genug in diesem Jahr schon. Erst bis März, fast bis Ostern. Und jetzt geht's schon wieder los. Allmählich reicht es.
Entspannung ist nicht in Sicht. Vor allem im Osten und Süden wird es neue Schneefälle geben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 14. Dezember.
Der Strom nordischer Kaltluft reißt nicht ab und so bleibt es nicht nur nachts, sondern auch tagsüber frostig. Der Osthälfte Deutschlands bringt ein Tief morgen zudem Schneefälle, während es im Westen dank leichtem Hochdruckeinfluss freundlicher bleibt. Im Nordwesten ist es heute Nacht zum Teil längere Zeit klar, sonst gebietsweise leichter, hier und da auch mäßiger Schneefall. An Oder und Neiße sowie im Nordstau von Erzgebirge und Thüringer Wald kann es morgen teilweise kräftig schneien. Richtung Westen zeigt sich auch mal die Sonne und es rieseln nur gelegentlich ein paar Flocken. In der Westhälfte schwacher, sonst mäßiger bis frischer und zum Teil stark böiger Wind aus Nord bis Nordwest. An der Ostseeküste heute Nacht -2, am Alpenrand bis -15 Grad. Dort morgen -7 Grad, im Norden Werte um den Gefrierpunkt. Am Mittwoch fällt vor allem im Süden und Osten Schnee, am freundlichsten im Nordwesten. Von dort ziehen am Donnerstag zum Teil kräftige Schneefälle heran. Örtlich ist auch gefrierender Regen möglich, dabei sehr windig. Am Freitag beruhigt sich das Wetter wieder.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Truppenbesuch als Inszenierung, das Ehepaar Guttenberg in Afghanistan. Außerdem Entschädigung oder Demütigung, die Enttäuschung der Heimkinder über die Ergebnisse am runden Tisch.